als sie an die Stelle kamen, die Schädel genannt wird, kreuzigten die Soldaten ihn. Wir haben gerade die Passionsgeschichte aus dem Lukas-Evangelium gelesen und mich berühren diese Texte immer wieder. Und deshalb finde ich es gut, dass wir hier eigentlich schon seit Jahren diese Tradition pflegen und ihr folgen, gerade am Karfreitag im Gottesdienst gemeinsam an dieses zentrale Geschehen der Weltgeschichte und auch unserer Erlösung zu lesen, auf uns wirken zu lassen. Das Wort kreuzigen ist gleichbedeutend mit auf die qualvollste Art langsam zu Tode gefoltert zu werden. Cicero fand allein den Gedanken an eine Kreuzigung so furchtbar, dass er der Meinung war, Römer sollten nicht einmal das Wort in den Mund nehmen. Und Seneca, er hielt die Kreuzigung für schlimmer als alle anderen Todesmartern, schlimmer noch als von Pferden bei lebendigem Leib auseinandergerissen zu werden. Mehr Schande, mehr Schmerz ging nicht. Und als sie an die Stelle kamen, die Schädel genannt wird, kreuzigten sie ihn. Mit einem Hammer treiben die Soldaten jeweils einen Nagel durch die Handgelenke Jesu und durch die übereinandergelegten Füße. Dann richten sie dieses Kreuz hoch, rammen es sehr wahrscheinlich in ein Felsenloch. Da hängt er nun, dieser Jesus von Nazareth zwischen Himmel und Erde mit ausgebreiteten Armen. Und auch darin liegt eine geistliche Bedeutung, wie der Kirchenvater Athanasius schon sehr früh schrieb. Nur am Kreuz stirbt man mit ausgespannten Armen. Daher musste der Herr gerade diesen Tod erdulden und die Arme ausspannen, um mit dem einen das alte Volk, mit dem anderen die Berufenen aus der Heidenwelt an sich zu ziehen und beide Teile in sich zu verbinden. Die ausgebreiteten Arme des Gekreuzigten sind eigentlich auch heute noch eine Einladung, eine Einladung an unsere Welt, an jeden Menschen, egal aus welchem Volk oder Rasse er kommt. Seine Arme, sie sind offen. Jeder ist eingeladen zu kommen und zu sehen, was dort am Kreuz wirklich geschah, denn da starb nicht nur ein Mensch, da hat nicht nur der größte Justizirrtum aller Zeiten stattgefunden. Was wir da sehen, ist der Ziel- und Fluchtpunkt des Universums und der Weltgeschichte. Das Kreuz von Golgatha, es ist der Mittelpunkt und da hängt der Gottmensch, die zweite Person der Trinität, um für unsere Schuld und Sünde zu sühnen und um uns mit sich selbst zu versöhnen. In keiner anderen Religion kann man einen solchen Gott begegnen, der voller Liebe sich einem solchen schrecklichen Tod hingibt, um einen Weg zu öffnen, damit wir sündige, selbstzentrierte, erlösungsbedürftige Menschen in die Gemeinschaft mit dem heiligen Gott zurückkehren können. Von Mohammed Dem Begründer des Islams wurde überliefert, dass er im Schoß seiner Lieblingsfrau starb. Siddhartha Gautama, der Begründer des Buddhismus, er starb im Kreis seiner Anhänger. Beide dieser Religionsstifter starben lebenssatt und nach einer erfolgreichen Mission. Jesus, der Sohn Gottes, starb den Tod eines verbrecherischen Sklaven, gekreuzigt zwischen zwei Terroristen, zwei Kriminelle, einer zur Rechten und der anderen zur Linken. Und auch das, glaube ich, ist kein Zufall, weil nichts, das geschieht, einfach nur Zufall ist. Wir wissen nicht viel über diese zwei Männer. Manche vermuten, dass sie vielleicht zu der Bande des Barabbas gehörten. Auf jeden Fall waren sie Verbrecher. Und ich sehe in diesen zwei Übeltätern, die mitgekreuzigt wurden, ein Bild der ganzen Menschheit. Aus Gottes Perspektive steht letztlich über jedem Menschen ein Entweder-Oder. Biblisch gesehen ist der Mensch ein Sünder, ein Übeltäter. Keiner ist gerecht, auch nicht einer, sagt Paulus. Ob man ein Verbrecher ist oder ein hochmoralischer Mensch, keiner von uns kann Gottes Maßstab an Gerechtigkeit und an Heiligkeit gerecht werden. Keiner von uns liebt Gott wirklich so, wie er es wirklich sollte. Wir alle haben unsere höchste Freude, unser höchstes Glück in etwas anderem gesucht als in unserem Gott und Schöpfer. Gott zu ehren, ihn zu lieben, uns von ihm führen zu lassen und einfach mit ihm in Beziehung zu leben, das ist nicht das, was der Mensch von Natur aus will. Der Mensch will sich selbst verherrlichen, nicht Gott verherrlichen. Und genau das, meine Lieben, ist unser Problem, unsere Schuld. Das ist, was die Bibel Sünde nennt, Zielverfehlung. Und deshalb sind wir Menschen in unserem natürlichen Zustand getrennt von Gott. Wir stehen nicht auf Gottes Seite, auch wenn wir ein moralisches Leben führen, auf das wir vielleicht stolz sein könnten. Diese Szene am Kreuz, die allein Lukas so ausführlich beschreibt, macht deutlich, dieses letzte Entweder-Oder hängt auch damit zusammen, wie man zu Jesus Christus, dem gekreuzigten Sohn Gottes, steht. Am Anfang haben beide mitgekreuzigten Verbrecher gespottet, das wissen wir aus den anderen Evangelien. Beide spotten. Einer der gehängten Verbrecher lästert ihn. Du bist doch der Messias, oder nicht? Dann hilf dir selbst und hilf auch uns. Diese Frage, bist du nicht der Christus, setzt voraus, dass er schon mal etwas von Jesus gehört hatte. Er kannte den Anspruch Jesu, der Messias Israels zu sein. Dieser Mann hatte aber keine erleuchteten Augen des Glaubens. Man könnte sagen, wenn man an die Worte aus Goethes Faust denkt, die Botschaft hörte er wohl, allein ihm fehlt der Glaube. Und dieser Mann, wir haben es gehört, er bekommt von Jesus keine Antwort. Er stirbt dahin als Übeltäter. Er muss seine Schuld tragen. Er stirbt ohne Hoffnung, ohne Antwort Gottes, ohne Licht. Aber in diesem anderen Verbrecher, da geschieht eine Sinneswandlung. Er mischt sich plötzlich ein, er unterredet den spöttischen Verbrecher und sagt, fürchtest du Gott auch jetzt noch nicht, wo du doch ebenso schlimm bestraft worden bist wie dieser Mann und wie ich? Wir beide, wir wurden zu Recht bestraft, wir bekommen den Lohn für das, was wir getan haben. Ja, aber er hat nichts Ungerechtes getan. Dieser Mann, der anfangs nach dem Bericht der Evangelien auch gespottet hat, spottet nicht mehr. In seinem Innern hatte eine Wandlung stattgefunden. Er beginnt Gott zu fürchten und er bekennt hier auch seine Schuld. Wir empfangen, was unsere Taten wert sind. Im Gegensatz zu den meisten Menschen, die nicht einsehen wollen und nicht einsehen können, dass sie Schuld vor Gott haben, sagt dieser Mann, wir haben es nicht anders verdient. Wer aber vor Gott seine Schuld bekennt, der befindet sich bereits in dem Bereich der Gnade. Oder man kann es auch so sagen, die Gnade Gottes hat ihn wirksam erreicht. Und dann sagt er zu Jesus, Jesus, denke an mich, wenn du deine Herrschaft als König antrittst. Jesus, denke an mich. Was für eine Aussage. Jesus, denke an mich. Sein Gebet. Und dieser namenslose Verbrecher ist der erste und einzige, von dem wir aus der Bibel wissen, dass er Jesus mit seinem persönlichen Namen Jesus ansprach, ohne einen Titel zu dem Namen hinzuzufügen. Jesus, denke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Dieser Mann, er kann glauben. Er vertraut darauf, dass Jesus der Messias, der König Israels ist, der Erlöser. Und in diesem Augenblick antwortet Jesus und gibt ihm dieses wunderbare Wort, diese Gesinnung und diese Haltung findet Anerkennung bei Gott. Ich sage dir, heute noch wirst du mit mir im Paradiese sein. Was für eine Aussage. Und auch hier zeigt sich Jesus einmal mehr als der Anwalt der Außenseiter. Mit seinem Tod stößt er die Himmelstür ganz weit auf. Und ein Mörder darf als Erster hinein. Äußerlich hatte sich die Situation nicht geändert. Jesus blieb am Kreuz und auch diese zwei Verbrecher mussten am Kreuz bleiben und sie starben am Kreuz. Wer aber erleuchtete Augen des Glaubens hat, der kann sehen, da ist geistlich was Gewaltiges geschehen, da hat sich was verändert. Einer dieser Verbrecher durfte einige Stunden später, nachdem die Römer mit einer dicken Keule, einem sogenannten Kruzifragium, ihm die Oberschenkel zertrümmerten, damit er schneller sterben konnte. Dieser Mann, er durfte im Paradies, in der Nähe Gottes, dort wo Gott ist, am Ort der Herrlichkeit aufwachen. Und jeder, der genauso wie er seine Erlösungsbedürftigkeit erkennt und sich im Glauben an Jesus wendet, er wird einmal in der Herrlichkeit Gottes sein, wenn er diese Erde verlässt. Noch ein letztes möchte ich erwähnen, wenn wir gemeinsam an diesem Karfreitag auf das Kreuz sehen. Für mich ist das Kreuz auch die Antwort auf die Frage, die uns Menschen immer wieder plagt. Wo ist Gott angesichts des Bösen? Und die Antwort ist, er ist mitten auf dem Schlachtfeld, auf der Schlachtbank. Er leidet mit allen Geplagten und erlöst sie zugleich. Das Ja Gottes zu unserem Leben können wir nicht an unserer Gesundheit, unserem Wohlbefinden, unserem Wohlstand, unserem leidfreien Leben, unserem Erfolg, unserem Ansehen ablesen, sondern allein am Kreuz Christi. Sein großes Kreuz trägt die vielen kleinen Kreuze menschlichen Lebens. Unter dem Kreuz von Golgatha kann ich meine Last ablegen. Hier finde ich Kraft, mein Leid zu tragen, meine Enttäuschungen abzulegen, zu vergeben und zu lieben. Das ist das Evangelium. Das ist die beste Botschaft der Welt. Das Erlösungsgeschehen am Kreuz, meine Lieben, das ist wie Gott. Zu groß, zu umfassend, zu vielschichtig für unseren Verstand. Wir können angesichts solcher Liebe, solcher Menschenfreundlichkeit nur staunen und danken und anbeten. Kommt, schmeckt und seht die Güte und Freundlichkeit des Herrn. Kommt und betet das Lamm Gottes an. Amen.